Magersucht, Unterernährung, Tuberkulose. Die Forscher wollen mehrere Todesursachen für Simone Weil ausgemacht haben, die am 24. August 1943 im Grosvenor Sanatorium in Ashford in der englischen Grafschaft Kent gestorben ist.
Sicher ist, dass Simone Weil in ihrem Sterbejahr nur noch ein Strich in der Landschaft gewesen ist, wie Zeitgenossen berichteten. War dieser Zustand das Ergebnis einer religiösen Überspanntheit oder nur eines rein körperlichen Gebrechens?
Die liberal eingestellte Familie, der Simone Weil entstammt, praktizierte ihren jüdischen Glauben nicht. Da stand sie ganz in der Tradition des französischen Großbürgertums. Dieses war entweder völlig areligiös oder bigott fromm zu nennen.
So verstand sich Simone Weil, deren Geburtstag sich in diesen Tagen zum 100. Mal jährt, in ihrer Jugend mehr als Atheistin, die eher der in Frankreich Tradition habenden anarchistisch-pazifistischen Bewegung zuzurechnen war, als dem staatstragenden Bürgertum.
Neben rein französischen hatte sie über ihre verzweigte Familie auch elsässische und austro-ungarische Wurzeln. Entfernt soll die Familie sogar mit Albert Schweitzer verwandt gewesen sein.
Simones älterer Bruder André gehörte mit zu den überragenden Mathematikern des 20. Jahrhunderts. Sein Arbeitsschwerpunkt lag auf dem Gebiet der algebraischen Geometrie und Zahlentheorie.
Mit 14 Jahren wünschte ich ernstlich zu sterben, und zwar wegen der Mittelmäßigkeit meiner natürlichen Fähigkeiten. Die außergewöhnliche Begabung meines Bruders, dessen Kindheit und Jugend sich mit derjenigen Pascals vergleichen lässt, zwang mich, mir dessen bewusst zu werden. Nicht dies schmerzte mich, dass ich auf äußerliche Erfolge verzichten sollte, sondern dass ich niemals hoffen durfte, den Zugang zu jenem transzendenten Reich zu finden, zu dem einzig die echten großen Menschen Zutritt haben und in dem die Wahrheit wohnt.
Ein bedeutsamer Einschnitt in ihrem Leben ist ihre erste Krankheit. Bereits mit 12 Jahren wird sie erstmals von Migräneanfällen heimgesucht. Die Neuralgien machen ihr zu schaffen, und das ein Leben lang.
Nach dem Baccalaureat darf sie an der École Normale Supérieure in der Rue d'Ulm zu Paris Philosophie studieren. Bei Émile Chartier, besser bekannt unter seinem Pseudonym Alain, dem Idol der jungen französischen Linksintellektuellen zwischen den beiden Weltkriegen.
Bei Alain hört sie, dass Macht stets Missbrauch sei. Ein Grundsatz, der sie motiviert, ihre unzähligen sozialen Aktionen durchzustehen. Sei es in der französischen Provinz, sei es im spanischen Bürgerkrieg, wo sie auf der Seite der Anarcho-Syndikalisten in der Kolonne Dorothy kämpfte.
Schon als Kind hatte sie eine ausgeprägte Sensibilität für soziale Gerechtigkeit entwickelt. In der Schule als rote Jungfrau verschrien, fiel sie später als hässliches Entlein in den Diskussionszirkeln der Pariser Cafés auf, wo sie sich ihre Zigaretten selbst drehte.
Ab 1931 arbeitet sie als Lehrerin in Le Puy. Lange hält sie es hier nicht aus. Es kommt nämlich zu einem Skandal, als ausgerechnet die junge Lehrerin an der Spitze der städtischen Arbeitslosenbewegung aufmarschiert, dass sie Abendkurse für Bergarbeiter leitet und Artikel für Gewerkschaftszeitungen schreibt.
Nach dreijährigem Schuldienst lässt sie sich beurlauben, um als Hilfsarbeiterin in einer Pariser Elektrofirma das kennenzulernen, was sie bisher nur theoretisch analysiert hatte, die soziale Unterdrückung am Fließband.
Weil sie die in der Akkordarbeit erforderlichen Stückzahlen nicht schafft, fühlt sie sich wie eine Sklavin ohne Rechte. Ihrem Tagebuch vertraut sie an.
Was gewann ich bei diesem Experiment? Das Gefühl, kein Recht zu besitzen, welches auch immer sein und worauf es auch immer sich beziehen mag. Acht geben, dieses Gefühl nicht zu verlieren.
Aber schon anderthalb Jahre später überfordert sie sich aufs Neue. Die Pazifistin zieht in den spanischen Bürgerkrieg.
Da sie als Soldatin nicht zu gebrauchen ist, soll sie kochen, in der Feldküche der republikanischen Truppen. Hier verbrüht sie sich mit heißem Öl. Die Eltern holen sie zurück und pflegen sie gesund. Zeit genug für Simone Weil, um sich neu zu finden.
Als sie sich in diesen Tagen in die Poesie von Georges Herbert vertieft, spürt sie die Kraft eines Gebets. Während man in Deutschland schon die Geschäfte der Juden plündert, hat Simone ihr erstes Christuserlebnis, wie sie in ihren Tagebuchaufzeichnungen vermerkt. Die reine Aufmerksamkeit für Gott wurde für sie zu einem allumfassenden Gebet.
Ein Rätsel bleibt der Geschichtsschreibung, warum sie kein Wort über die Judenverfolgung verliert. Als Hitler aber die Tschechische Republik annektiert, geht sie nach dem Waffenstillstand von 1940 in den Widerstand. In Marseille schließt sie sich der Résistance an. Hier lernt sie Jean-Marie Perrin kennen, einen Priester aus dem Dominikanerorden. Ihr Briefwechsel mit dem Ordensmann wird später in dem Buch »Warten auf Gott« veröffentlicht.
Über Perrin nähert sie sich nun dem Christentum, und zwar dem der katholischen Prägung.
Für den Augenblick wäre ich eher geneigt, für die Kirche zu sterben, als in sie einzutreten, falls die Kirche es nächstens nötig hätte, dass man für sie stirbt. Sterben, das verpflichtet zu nichts, wenn ich so sagen darf. Es schließt keine Lüge ein. Ich weiß, dass, wenn ich in diesem Augenblick 20 junge Deutsche vor mir hätte, die im Chor ihre Nazi-Lieder absängen, ein Teil meiner Seele unverzüglich von dem Narzissmus angesteckt würde. Ich fürchte den Kirchenpatriotismus, der in katholischen Kreisen herrscht,
schreibt sie einem Freund. Gegenüber Jean-Marie Perrin berichtet sie von drei Schlüsselerlebnissen mit dem Christentum. Einmal die Riten und Gesänge beim Patronatsfest in einem armen portugiesischen Fischerdorf, wo sie das Christentum als Religion der Armen, der Leidenden und damit auch ihrer selbst erkennt. Dann eine mystische Erfahrung, die sie in Assisi macht. Und schließlich 1938 das Leidens- und Glückserlebnis während der Ostergottesdienste in der Benediktinerabtei von Solem. Erste Ansätze einer ausgesprochenen Leidensmystik, die sie für den Rest ihres Lebens nicht mehr loslassen sollte.
Ich hatte bohrende Kopfschmerzen. Jeder Ton schmerzte mich wie ein Schlag. Und da erlaubte mir eine äußerste Anstrengung der Aufmerksamkeit, aus diesem elenden Fleisch herauszutreten, es in seinen Winkel hingekauert allein leiden zu lassen und in der unerhörten Schönheit der Gesänge und Worte eine reine und vollkommene Freude zu finden. Diese Erfahrung hat mich auch durch Analogie besser verstehen lassen, wie es möglich sei, die göttliche Liebe durch das Unglück hindurch zu lieben.
Ob Simone Weil sich hat taufen lassen, darüber gibt es widersprüchliche Aussagen. In ihren Aufzeichnungen, die sie bis kurz vor ihrem Tod weitergeführt hat, finden sich dazu keinerlei Hinweise.
Eine Gläubige im reinsten Wortsinn war sie wohl nicht. Niemals hatte ich mich laut oder in Gedanken an Gott gewandt. Niemals ein liturgisches Gebet gesprochen, schrieb Simon 1942 an Perrin.
Es gibt im menschlichen Leben nur zwei Augenblicke vollkommener Nacktheit und Reinheit. Das sind Geburt und Tod. Unter der menschlichen Gestalt kann man Gott nicht anbeten, ohne die Gottheit zu beflecken, außer als Neugeborener und als Sterbender.
Wegen der deutschen Besetzung Frankreichs flieht sie mit ihren Eltern 1942 in die USA, um dann aber nach Europa zurückzukehren. In England wird sie Mitglied des Befreiungskomitees von Charles de Gaulle. Sie will als Partisanin zurück nach Frankreich. Doch de Gaulle bleibt taub. Sie ist verrückt, stellt er nur fest.
Simone tritt in den Hungerstreik. Am 24. August 1943 stirbt sie an Herzmuskelschwäche, verursacht durch Hunger. Hinzu kommt eine Tuberkulose. Begraben wird sie auf dem Friedhof von Ashford. Sie wird 34 Jahre alt.